Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Protest war groß, als FIFA-Präsident Infantino seinen Plan präsentierte, Anteile der Fußball-Weltmeisterschaft an private Investoren zu verkaufen. Kritik kam unter anderem von der Europäischen Fußballunion. Und die hat heute nach einer Krisensitzung aller europäischen Mitgliedsverbände damit gedroht, die nächste WM sowie alle weiteren Wettbewerbe des Weltverbands zu boykottieren. Das gelte so lange, wie die FIFA ihre Pläne nicht vollständig verwerfe.
Es ist die denkbar härteste Reaktion, die die UEFA heute beschlossen hat. Drückt FIFA-Boss Infantino seinen Investorendeal durch, boykottieren die Europäer alle FIFA-Turniere. Nach den heutigen Gesprächen werden keine UEFA-Nationalteams an FIFA-Wettbewerben teilnehmen, solange diese Vorschläge im Raum stehen. Es sei denn, dieser Vorschlag wird in seiner Gesamtheit aufgegeben und es erfolgen verbindliche Zusicherungen, dass die FIFA ihre Wettbewerbe nie wieder für private Investoren öffnet. Worum geht es? Gianni Infantino will die Fußball-WM privatisieren, dafür eine kommerzielle Firma gründen und Anteile verkaufen. Irgendwann könnte er Chef dieser Firma werden. Auch Investoren aus dem familiären Trump-Umfeld wollen Anteile. Ein No-Go für den DFB.
Ich glaube, der Fußball lebt von der Akzeptanz der Gesellschaft und wir dürfen ihn nicht zum Spielball von Investoren machen.
Infantino sah sich gestern noch auf dem richtigen Weg.
Es ist Teil eines demokratischen Prozesses, eines Konsultationsverfahrens. Und vor allem ist es eine Chance, aber keine Verpflichtung.
Die heutige Einigkeit im Europäischen Dachverband ist ein starkes Zeichen. Rein sportlich hätte eine Fußball-WM 2030 ohne Weltmeister Spanien, Frankreich, Deutschland oder England einen deutlich geringeren Wert. Infantino gerät jetzt unter Druck. Die 211 FIFA-Mitgliedsverbände sollen sich bis September entscheiden, ob sie mitmachen oder nicht. Bei Zustimmung winken Mehreinnahmen von vielen Millionen Euro. Allerdings ist nach dem einstimmigen UEFA-Beschluss nicht sicher, ob Infantino seinen Investorendeal wirklich durchzieht. Der Weltfußball steckt mitten in einer großen Zerreißprobe.
Und wir fragen nach beim Sportjournalisten Benjamin Best. Warum lehnt die UEFA einen Investoreneinstieg bei der WM so einstimmig und unmissverständlich ab?
Ja, es sind vor allen Dingen zwei Punkte, die die Verbände aus Europa kritisieren. Zum einen geht es darum, sie wollen nicht, dass das größte und populärste Turnier der Welt, die Fußball-Weltmeisterschaft, in die Hände von privaten Investoren fällt. Wir wissen aus vielen Beispielen aus dem Fußball, dass wenn Investoren Geld geben, wollen sie auch Mitspracherecht haben. Wie weit würde das dann gehen? Der andere Punkt ist, dass es ein Alleingang von Gianni Infantino war. Er hat vorab niemanden konsultiert, auch nicht zum Beispiel den mächtigen FIFA-Rat, in dem ja zum Beispiel DFB-Präsident Bernd Neuendorf sitzt. Das sind die beiden Kritikpunkte, die aus Europa kritisiert werden.
Droht dem Weltfußball denn jetzt eine Spaltung?
Ja, Gianni Infantino muss sich jetzt bewegen. Er steht massiv unter Druck. Man muss sich vorstellen, eine Fußball-Weltmeisterschaft ohne die europäischen Verbände ist eigentlich nicht denkbar. Er kann eigentlich mit diesem Plan so nicht mehr durchführen.
Einschätzung und Informationen von Benjamin West. Vielen Dank. Anfang September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Wäre die Abstimmung am kommenden Sonntag, bliebe die AfD auch in der neuen Umfrage von Infratest DIMAP weiter stärkste Kraft. Sie käme auf 41%. Die CDU dahinter läge bei 24%. Auf Platz 3 die Linke mit 13%. Noch im Landtag vertreten wären die SPD mit 7 und die Grünen mit 5%.
Wohin steuert Ostdeutschland? Vor den wichtigen Wahlen in Sachsen-Anhalt sind die Umfragewerte für die CDU jedenfalls nicht zufriedenstellend. Spitzenkandidat und Ministerpräsident Sven Schulze liegt mit seiner Partei nur auf Platz 2. Für eine Fahrt auf dem Geiseltalsee hat er sich seine Amtskollegen aus Thüringen und Sachsen mit ins Boot geholt. Sie appellieren an die Bundesregierung. Mit den aktuellen Reformplänen für Pflege und Rente seien im Osten keine Punkte zu holen. Die Einkommen seien hier niedriger, es werde seltener geerbt und die Bevölkerung sei älter.
Wir sagen auch, dass man das Rentensystem nicht so einfach optimieren kann, wie es manche in Berlin denken, sondern in Sachsen-Anhalt, in Ostdeutschland, sind die allermeisten Menschen auf eine Rente angewiesen, die vom Staat kommt.
Unter anderem von dieser Unzufriedenheit der Menschen scheint die AfD zu profitieren. In Sachsen-Anhalt ist die Partei vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Ihr Ziel, die absolute Mehrheit im Parlament.
Jetzt geht es erst richtig los. Wir sind jeden Tag da, wo wir sein müssen, nämlich Seite an Seite beim Volk in ganz Sachsen-Anhalt unterwegs. Und deswegen haben wir jetzt noch diese Zeit, die Bürger von unserer hervorragenden Vision für Sachsen-Anhalt zu überzeugen.
Überzeugen wollen auch die Wahlkämpfer von der Linken. Sie könnten sich sogar eine Zusammenarbeit mit der CDU vorstellen. Stand jetzt die einzige Möglichkeit, eine AfD-Regierung zu verhindern. Dafür stellt die Linke Bedingungen.
Wenn diese CDU auf weiter so setzt, dann ist das mit uns nicht zu haben. Weil dann können wir es nicht schaffen, dass die Menschen spüren, dass es Verbesserungen gibt.
Sie hoffen, dass sie künftig überhaupt noch eine Rolle in Sachsen-Anhalt spielen. Die Grünen könnten ganz knapp in den Landtag einziehen und trotzdem über die politische Zukunft des Landes entscheiden.
Das ist ganz einfach. Sind Bündnis 90 die Grünen im nächsten Landtag, wird die AfD nicht regieren können. Scheitern wir, kann es eine AfD-Alleinregierung geben.
Bis zur Wahl am 6. September haben die Parteien in Sachsen-Anhalt noch Zeit, die Wähler zu überzeugen.
Die Deutsche Bahn spricht von einem Meilenstein. Zum ersten Mal seit 7 Jahren schreibt sie wieder schwarze Zahlen. Außerdem vermeldet der bundeseigene Konzern in seiner Halbjahresbilanz einen Höchststand bei den Fahrgästen. Der Gewinn nach Steuern beträgt 147 Millionen Euro. Insgesamt reisten etwa 960 Millionen Menschen mit der Bahn. Die Pünktlichkeit im Fernverkehr verschlechterte sich allerdings auf 59%.
Ungewohnt sonnige Momente für die Deutsche Bahn, zumindest wirtschaftlich. Mit dem Halbjahresgewinn konnte der Konzern sein selbstgestecktes Ziel übertreffen. Eine schwarze Null lautete der eigene Anspruch.
Das ist sehr erfreulich und das liegt zum Teil daran, dass wir Kosten gesenkt haben, dass wir die Verwaltung verschlankt haben, dass wir auch Verantwortung in die Regionen abgegeben haben. Zum anderen helfen uns natürlich auch die hohen Benzinpreise. Viele Pendlerinnen und Pendler sind abgewandert vom Pkw auf den Zug.
Zum guten Ergebnis beigetragen hat aber auch eine Sonderabschreibung, die Bahnchefin Paller bei der letzten Bilanz im März vorgenommen hatte. Damals wurden Verluste, die eigentlich über Jahre angefallen wären, auf einmal verbucht. Das verbessert die folgenden Ergebnisse, darunter auch das jetzige. Schlechte Zahlen hingegen gibt es weiter bei der Verlässlichkeit. Mit gerade einmal 59% pünktlichen Fernzügen liegt die Bahn deutlich hinter dem eigenen, ohnehin bescheidenen Ziel von 70%. Der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger findet im ARD-Morgenmagazin trotzdem lobende Worte.
Ein deutlicher Zuwachs bei den Fahrgästen, also da gibt es auch Positives. Und da arbeiten auch viele tausend Mitarbeiter der Bahn jeden Tag dafür. Ich weiß, mir geht es auch selber so, dass es zu viele negative Erlebnisse gibt, wenn man mit der Bahn unterwegs ist. Aber es gibt eben auch viel Positives. Darauf müssen wir aufbauen.
Die Bahn will jedenfalls weiterhin schwarze Zahlen schreiben und natürlich pünktlicher werden. Bis es soweit ist, bittet das Unternehmen aber, wie gewohnt, noch um etwas Geduld.
Das Ende des Tankrabatts und die hohen Spritpreise haben die Inflation in Deutschland wieder stark beschleunigt. Während sie im Juni laut Statistischem Bundesamt noch bei 2,3% im Vergleich zum Vorjahresmonat lag, stieg sie im Juli auf 2,8%. In einigen Waldbrandregionen im Süden und Südwesten Europas können die Menschen vorsichtig aufatmen. Doch anderswo breiten sich neue Feuer rasend schnell aus. Tausende Einsatzkräfte kämpfen weiter gegen die Flammen. An der französischen Atlantikküste kehrten Zehntausende Menschen in ihre Häuser zurück. In Spanien hat sich die Lage rund um Madrid entspannt. Der nationale Notstand wurde aufgehoben. In der Türkei brennen Wälder im Süden und Westen des Landes. In Griechenland erschweren starke Winde die Löscharbeiten auf Kreta.
Stürmische Winde, teils in Orkanstärke, fachen die Flammen auf der griechischen Insel Kreta immer wieder an. Löschflugzeuge können nur hin und wieder aufsteigen. Das macht es noch schwerer, die Brände einzudämmen. Nahe der Küstenstadt Preveli wurden Einheimische und Urlauber mit Booten in Sicherheit gebracht. Schon die Nacht zuvor hatten Menschen in einer Turnhalle übernachtet, nachdem sie vor den Flammen gerettet worden waren. Ich wusste nicht, woran ich sterben würde. Am Feuer oder an der Asche, die mich in der Luft erstickte, oder am Ertrinken im Meer. Ich weiß es nicht, es war der Wahnsinn. In der Türkei sind mehr als 100 Brände aufgeflammt. Die meisten seien aber unter Kontrolle, teilte der türkische Landwirtschaftsminister Yumakli mit. Vor allem die Gebiete an der Mittelmeerküste, wie etwa die Region Alanya, in der sich viele Hotels und Ferienanlagen befinden, seien betroffen, so die türkische Forstbehörde. In Frankreich hat sich die Waldbrandlage an der Atlantikküste etwas entspannt. Nach der Hitzewelle brachten kühlere Temperaturen und etwas Regen Erleichterung. Weitere 84.000 Menschen konnten in der Gironde in ihre Häuser zurückkehren. Ich bin sehr erleichtert. Sie haben das gut gemacht. In Spanien wüten weiterhin an mehreren Orten Brände, so etwa in der Region Valencia und im Nordwesten des Landes. Hunderte Menschen wurden evakuiert. Auch Bewohner eines Pflegeheims in der Region Zamora mussten in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt jedoch hat sich die Lage eher entspannt. Der nationale Notstand wurde zunächst aufgehoben.
Auch in Deutschland haben die extremen Temperaturen gravierende Auswirkungen auf Mensch und Natur. So sind in diesem Jahr bereits etwa 9.800 Menschen im Zusammenhang mit Hitze gestorben. Das hat das Robert-Koch-Institut berechnet. Die Hitze verursacht außerdem in vielen Regionen Dürre. Böden sind völlig ausgetrocknet. Landwirte bangen um ihre Ernte, etwa beim Mais.
Eigentlich müsste der Mais in der Pfalz um diese Zeit deutlich höher stehen. Doch viele der Pflanzen hier klein und verkümmert.
Das liegt an der Trockenheit. Der Boden ist, man sieht es ja hier auch, staubtrocken. Und das nicht nur in den obersten 15 cm. Also wir können jetzt hier ein Loch graben. Ich denke, Meter, Meter 50 ist so gut wie keine Feuchtigkeit mehr da.
All seine Felder künstlich zu bewässern sei nur schwer möglich, sagt er. Der Wasserbedarf wäre zu hoch. Jürgen Vogelsang rechnet deshalb damit, in diesem Jahr rund ein Drittel weniger Futtermais ernten zu können.
Das ist halt schon sehr, sehr bedrohlich für die einzelnen Betriebe.
Die Folgen der Trockenheit bekommt auch die Schifffahrt am Mittelrhein zu spüren. Der Pegelstand in Kaub könnte bereits heute den niedrigsten Wert seiner Geschichte erreichen. Die Schiffe können kaum noch Fracht transportieren. Und auch auf das Grundwasser hat der fehlende Regen Auswirkungen. Denn neues Grundwasser bildet sich vor allem im Herbst und im Winter. Trocknen die Böden im Sommer immer stärker aus, erschwert das die Neubildung zusätzlich.
Im Herbst wird es entsprechend umso länger dauern, bis zunächst der obere Bodenspeicher wieder aufgefüllt ist und dann Wasser auch in tiefere Bodenzonen und bis ins Grundwasser versickern kann.
Landwirt Jürgen Vogelsang hofft nun auf Regen, um seinen Mais doch noch zu ernten. Und so seine 250 Rinder versorgen zu können.
Hunderte Migranten haben heute die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika erreicht. Die dortigen Behörden forderten die Regierung in Madrid auf, den Notstand auszurufen. Die meisten Menschen gelangten von Marokko aus schwimmend an die Küste. Dort hätten sie die Polizei überrannt, so die Guardia Civil. Hintergrund des plötzlichen Zustroms ist ein Gerichtsurteil von Anfang des Monats. Demnach dürfen Menschen, die auf dem Seeweg nach Ceuta kommen, nicht umgehend zurückgeschickt werden. In Hamburg befördern Spezialisten zur Stunde eine 3.700 Tonnen schwere Brücke mitten durch die Stadt. Dabei wird der 108 Meter lange Koloss von einem Spezialfahrzeug mit mehr als 1.000 Rädern zu seinem Bestimmungsort gefahren. Damit der Transport der sogenannten Sternbrücke überhaupt stattfinden kann, mussten Häuser abgerissen, zahlreiche Bäume gefällt und Laternen abgesägt werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 31. Juli.
Von Westen her wird die Luft feuchter und der Tiefdruckeinfluss breitet sich auf ganz Deutschland aus. Heute Nacht ziehen Schauer und Gewitter weiter nordostwärts. Zwischen Ostsee und Erzgebirge sind noch orkanartige Böen möglich. Morgen gibt es im Süden und Osten erst viel Sonnenschein, sonst mehr Wolken, am Vormittag einzelne, am Nachmittag und Abend öfter Schauer und Gewitter bis hin zu Unwettern. Heute Nacht tropische 22 Grad im Schwarzwald bis 13 Grad in Nordfriesland. Dort werden morgen 20, im Südosten bis zu 38 Grad erreicht. Am Samstag in der Südosthälfte weiter leicht wechselhaftes Sommerwetter, Richtung Nordwesten oft freundlich. Ab Sonntag steigen die Temperaturen schon wieder. Neben einzelnen, teilweise kräftigen Schauern und Gewittern bleibt es oft trocken.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Susanne Stichler geht es um die Frage, ob es für die CDU im Osten eine Alternative zur Brandmauer gibt. Und wir zeigen, wie sehr eine neue Brücke die Hamburger erregt und bewegt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.